Herzlich willkommen bei Glücklich Verkopft,
dem Podcast mit drei Psychologinnen aus Köln und Berlin auf der Couch.
Hier kriegst du Input und Inspiration aus der Psychologie, um dein Leben und dich selbst besser zu verstehen.
Und nebenbei noch glücklicher zu werden. Herzlich willkommen bei Glücklich Verkopft, dem Podcast mit Psychologinnen auf der Couch. Ich bin Jessi, Psychologin und Psychotherapeutin für Verhaltenstherapie.
Und ich bin Nora, Psychologin und Psychotherapeutin in der Weiterbildung für tiefenpsychologische Psychotherapie.
Wir freuen uns sehr, dass ihr eingeschaltet habt zu unserer neuesten Folge. Und es ist ein Thema, was immer wieder angefragt wurde über die letzten Monate von euch und mit dem wir uns heute mal ausgiebig beschäftigen wollen, nämlich das Thema toxische Beziehungen. Ein viel diskutiertes Thema, wenn man sich so umhört, scheinbar aktuelles Thema. Und wir wollen uns hier in der Folge heute angucken, was ist eine toxische Beziehung, was gehört dazu, wie entsteht das und warum kommt es dazu? Also welche Dynamiken, welche vielleicht auch eigenen Vulnerabilitäten, Schwierigkeiten können dazu führen, dass man in toxischen Beziehungen landet. Es ist also mehr eine Folge mit einer Erklärung, mit einer Ursachenforschung. Es folgt dann eine zweite Folge, in der wir euch, wenn ihr euch in so einer Dynamik befindet, unterstützen wollen, euch da wieder rauszufinden.
Ja, und wenn ihr diese Folge angeklickt habt, dann scheint das Thema toxische Beziehungen für euch vermutlich gerade relevant zu sein in eurem Leben. Und da möchte ich euch erstmal dazu einladen, dass ihr auf euch achtet beim Zuhören und schaut, wie geht es euch? Was könnt ihr vielleicht machen, um euch noch ein bisschen wohler zu fühlen? Vielleicht die Folge auch pausieren, wenn es eher darum geht, vielleicht auch mal Dinge zu verarbeiten, sacken zu lassen, dass ihr da gut auf euch schaut, weil das ist, finde ich, ein Thema, was ganz, ganz tief gehen kann. Wir starten vielleicht direkt einmal rein mit dem Begriff toxische Beziehung. Jessi, was könnte man stattdessen denn vielleicht auch anderes oder ja, passenderes sagen?
Es ist so ein poppsychologischer Begriff, toxische Beziehungen. Man würde in der Therapie oder in der Psychotherapie wahrscheinlich häufiger von ungesunden Beziehungen oder ungesunden Beziehungsmustern sprechen. Und es gibt zum Beispiel auch einen Psychologen, der sich viel mit diesem Thema beschäftigt, Christian Hemschemeier, der spricht gerne von liebessüchtigen Beziehungen, also Beziehungen, die sich mehr wie Sucht als wirklich wie Liebe anfühlen. Und da kommen wir auch gleich nochmal drauf, dass auch die Dynamiken tatsächlich vergleichbar sind in einer toxischen Beziehung wie in einer Abhängigkeit von Substanzen. Bevor wir hineinstarten, finden wir es so als grundlegende Annahme ganz wichtig, wenn ihr jetzt gerade in so einer Situation seid und auf der Suche nach Hilfe und Unterstützung seid, euch dafür nicht selber zu verurteilen für den Punkt, an dem ihr jetzt gerade euch befindet. Weil toxische Beziehungen haben ihre ganz eigene Sogkraft. Das heißt, da kann man sich gut reinfinden, sich gut drin auch verlieren. Und indem ihr euch jetzt informiert und schaut, wie es weitergehen kann oder versucht zu verstehen, wie ihr da reingegangen seid, tut ihr schon was ganz, ganz Wichtiges für euch. Und das wollen wir hier unterstützen.
Und wir werden den Begriff toxische Beziehung vielleicht auch weiter verwenden, aber der ist äquivalent gemeint zu ungesunde Beziehungen. Uns ist auch nochmal ganz wichtig herauszuarbeiten, kein Mensch an sich ist toxisch, sondern ein Verhalten kann vielleicht toxisch im Sinne von ungesund sein und nicht gut tun. Aber ja, wir sind trotzdem überzeugt davon, dass Menschen per se nicht toxisch sind. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, wir benutzen diesen Begriff, weil der gerade sehr populär ist und einfach häufig gebraucht wird. Aber eigentlich ist ungesunde Beziehungsdynamik ein passenderer Begriff.
Und wir werden uns in der Folge besonders auf toxische Liebesbeziehungen beziehen. Der Begriff wird allerdings auch mittlerweile für Freundschaften gebraucht, für Arbeitssettings. Also ihr könnt auch schauen, ob das jeweils für euer Thema übertragbar ist. Dann starten wir mal hinein. Was sind denn Kennzeichen einer toxischen Beziehung? Also woran erkenne ich, dass meine Beziehung in eine sehr ungünstige Richtung gegangen ist?
Da haben wir uns einige Kennzeichen überlegt und wichtig vielleicht da auch nochmal, nicht jedes Kennzeichen muss auf dich ja zutreffen und es kann sein, dass du das eine wiederfindest, das andere vielleicht nicht. Aber diese Kennzeichen, die sind doch in ungesunden Beziehungen sehr gehäuft und es gibt manche Beziehungen, die haben fast alles wie im Lehrbuch oder im Bilderbuch und manche haben nur einzelne Elemente. Also schau da einfach ganz offen, was für dich passt. Ein ganz, ganz, ganz häufig berichtetes Kennzeichen ist, dass diese ungesunden Beziehungsdynamiken, aus denen man auch ganz schwer rauskommt, dass die häufig damit starten, dass am Anfang ein ganz, ganz, ganz intensives Gefühl war von einer ganz tiefen Vertrautheit zu diesem Menschen. So ein Seelenverwandtschaftsgefühl, so ein richtiges Urknallgefühl, was sich so ganz, ganz besonders angefühlt hat, ganz, ganz einzigartig, ganz, ganz toll. Und auch dieses Gefühl oft, endlich diese eine Person gefunden zu haben, die so gut zu einem passt und es ist fast so schön, um wahr zu sein. Also das ist häufig diese Anfangsphase, die auch manchmal noch ganz, ganz toll ist, wie auf rosa Wolken, ganz, 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 ganz wunderbar. Und die Sehnsucht nach dieser Anfangsphase ist auch das, was danach in der Beziehung immer, immer wieder aufkommt.
Und die Schwierigkeiten kommen dann auf, weil es nicht so bleibt, sondern weil es einen ganz typischen Verlauf gibt in toxischen Beziehungen. Der sieht so aus, dass nach dieser sehr rosigen, perfekten Anfangsphase es langsam anfängt, schwieriger zu werden, die eine Person vielleicht anfängt, sich zurückzuziehen, mehr zu kritisieren, die Liebe wieder zu entziehen, die vorher in einem ganz großen Ausmaß gegeben wurde. Und man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie so einen schleichenden Prozess. Und vom Bild her finde ich ganz eindrücklich, dass wenn man das so vergleicht, am Anfang fühlt man sich einfach total wohl und dann kommen immer mehr so kleine, ja, Vergiftungsmomente, die man aber nicht so richtig wahrnimmt und auch nicht so richtig wahrhaben möchte, weil man sich an diesem Anfangsbild so festhält. Und das kann so weit gehen, dass am Ende oder nach einer Weile gar nichts mehr von dieser anfänglichen großen Liebe, von den tollen gemeinsamen Momenten übrig ist, sondern dass eigentlich nur noch das Negative, das Schmerzhafte, vielleicht auch Abwertende oder Kalte überwiegt. Aber dass das trotzdem gar nicht so richtig eingeordnet und wahrgenommen werden kann, weil das so schleichend passiert ist. Und weil es dann trotzdem immer wieder noch diese Momente gibt, wo es sich dann plötzlich doch wieder schön anfühlt, wo es sich plötzlich wieder verbunden anfühlt, wo man so eine Erinnerung an diese erste Zeit hat und die Hoffnung, dass es auch wieder so werden kann.
Und da hattest du mich auch vorher noch daran erinnert, dass es ja auch dieses Bild gibt, was super, super passend ist. Das Bild von einem Frosch in einem Kochtopf. Und erstmal ist das Wasser noch kalt und der Frosch schwimmt da so ganz freudig herum. Und dann wird das Wasser sozusagen immer, immer langsamer erhitzt, sodass es irgendwann wirklich lebensbedrohlich und gefährlich für den Frosch ist. Und man merkt es aber gar nicht, weil der Frosch könnte ja raushüpfen. Und irgendwann ist es so heiß, dass er gar nicht mehr raushüpfen kann und hat es aber gar nicht gemerkt, dass es warm geworden ist. Also ein sehr, ja, auch trauriges Bild oder auch irgendwie dramatisches Bild. Ich will auch dazu animieren, dass es da vielleicht passt es auch sogar, weil ich finde, da geht es auch ganz viel ja um Kraft und dass der Frosch auch wieder sich bewusst wird, er kann raushüpfen. Ja, das finde ich vielleicht auch nochmal ganz wichtig. Aber da kommen wir später zu oder in der zweiten Folge.
Was sind denn noch typische Anzeichen von toxischen Beziehungen? Also wie fühlt man sich oder wie verhält man sich, wenn man in einer toxischen Beziehung ist?
Also einen ganz wichtigen Punkt finde ich, der auch sehr gut zum Begriff passt, der ungesunden Beziehung, ist, dass einfach die Beziehung ist dann ungesund, wenn das Unangenehme überwiegt und das über einen langen Zeitraum. Also dass die Konflikte, dass das Unangenehme, das Gefühle von Traurigkeit, von Einsamkeit, von Leere, auch das Gefühl so am ausgestreckten Arm zu verhungern, das finde ich auch super, super treffend, weil das einfach so viele Personen, die in solchen Situationen gelandet sind, berichten. Dieses Gefühl irgendwie, ich krieg nicht das, was ich will und ich komme aber nicht raus und ich habe diese Sehnsucht, aber irgendwie, irgendwas wird da nicht erfüllt. Und dass dieses Gefühl, was eigentlich ganz unangenehm ist, dass das diese Kurzmomente oder auch diese Anfangsphase überwiegt. Es gibt vielleicht Kurzmomente, die wunderschön sind, gerade wenn es dann zu dieser Dynamik kommt zwischen, die ist ja auch ganz, ganz klassisch für toxische Beziehungen, wenn sich der Anfang ist meist wunderschön und dann beginnt häufig der eine Partner emotional distanzierter zu werden. Also der beginnt sich zurückzuziehen, der beginnt weniger verfügbar zu sein, mehr Raum zu brauchen. Und auch hier sei hinzugefügt, das ist an sich auch ein Prozess, der auch bei gesunden Beziehungen auftritt, weil am Anfang diese ganz symbiotische Verschmelzungsphase ist und es dann auch ein gesunder Prozess ist zu sagen, okay, wir kommen wieder mehr im realen Leben an oder man ist wieder offener für Freundschaften und am Anfang war man auch so ganz auf die Beziehung fokussiert. Und das ist auch erstmal einfach ein gesundes Verliebtsein. Aber in dieser toxischen Beziehungsdynamik ist es so, dass es einfach die emotionale Distanz ist, die da ist. Es ist gar nicht ein, okay, ich habe jetzt ein bisschen weniger Zeit, sondern auf einmal man spürt das auch. Also die Personen von euch, die da schon mal drin waren, die wissen, glaube ich, genau, was ich meine. Der Partner zieht sich auf einmal emotional zurück. Der ist auf einmal kalt, der ist nicht mehr verfügbar. Man fühlt sich zurückgewiesen, man fühlt sich einsam plötzlich, was am Anfang nicht der Fall war. Man wird vielleicht auch kritisiert. Dann ist es so, dass häufig der Partner das dann auch irgendwann realisiert. Also der Partner, der sich zurückgewiesen, einsam fühlt, vielleicht auch Dinge anspricht, dann reagiert der eine Partner vielleicht noch gereizt. Und wenn der Partner, der sich zurückgewiesen fühlt, sich dann selber zurückzieht, weil er vielleicht merkt, das tut mir gerade gar nicht so gut, dann auf einmal kommt wieder ganz, ganz viel Nähe von dem Partner, der sich zurückzieht und emotional unverfügbarer wird. Und das ist ja auch diese Dynamik, also eigentlich so ein Katz-und-Maus-Spiel oder so ein Komm-her-geh-weg-Spiel. Und das ist auch diese Dynamik, die dann uns ja auch drin hält in solchen Beziehungen.
Mhm. Ja, und was du beschrieben hast, ist ja auch eine Nähe-Distanz-Problematik.
Genau, ja.
Und wir haben ja auch schon Folgen zum Thema Bindungsangst und Verlustangst. Und das sind auf jeden Fall Folgen, die man sich zu dem Thema auch nochmal anhören kann, weil die auch ganz gut dazu passen. Also Beziehungen von Bindungsängstlern und Verlustängstlern können in eine toxische Beziehung münden, so würde ich es ausdrücken.
Ja, und zumindest sind es auch einfach Mechanismen, die dann ganz häufig präsent sind. Und ich würde sagen, einfach wenn man da dann auch nicht mehr rauskommt aus diesen Dynamiken und es einfach auch nicht mehr zusammen bearbeitbar ist und auch keine Weiterentwicklung stattfindet und man eigentlich nur leidet.
Mhm, genau. Ja, das ist auch noch ein Zeichen von toxischen Beziehungen, dass normalerweise nur eine Person dann Verantwortung dafür übernimmt, versucht, was dran zu verändern, sehr viel sich damit beschäftigt, darüber nachdenkt, vielleicht auch auf eigene Kosten es versucht, naja, nicht nur vielleicht, sondern das ist auch ein Kennzeichen, es versucht, dem anderen recht zu machen, versucht, die Beziehung irgendwie zu retten und wieder auf diese schöne erste Phase hinherzustellen. Und sich dafür ganz doll anzustrengen. Und vielleicht kennt ihr das auch, wenn ihr das jetzt hört und das für euch ein Thema ist, dass ihr euch dann häufig verantwortlich fühlt oder versucht, ja, diesen Partner, diese Partnerin zu verändern oder es ihr recht zu machen, damit diese Harmonie wiederhergestellt ist. Und das klappt aber in einer toxischen Beziehung nie längerfristig.
Ja, das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Und ich finde, da wird nochmal deutlich, dass wirklich verschiedene Dinge, die in so einer Beziehung auch zusammenkommen. Und ich möchte auch nochmal dafür sensibilisieren, weil ich erlebe das auch aus der Arbeit mit auch KlientInnen, dass gerade wenn es um die Themen Bindungsangst, Verlustangst geht, dass man dann ganz schnell denkt, das liegt an mir. Und wenn ich doch nicht so eifersüchtig wäre, dann. Und wenn ich doch nicht diese Verlustangst hätte, dann. Mhm. Und da kann ich nur wirklich alle dazu ermutigen, auch genau hinzuschauen. Ist das eine Beziehung, die gut für euch ist und die euch gut tut? Und ihr dürft Themen wie Verlustangst mitbringen und ihr dürft Themen wie Eifersucht mitbringen. Mhm. Und in einer gesunden Beziehung, da werden die aber nicht ganz so stark aktiviert werden. Oder da ist der Partner auch bereit, da mit euch drauf. Das finde ich nochmal einen ganz, ganz wichtigen Punkt, weil das ist manchmal die Gefahr, wenn man sich das anguckt und auch sagt, es gibt den bindungsängstlichen Teil, den verlustängstlichen Teil, dass man dann schnell diese Infos dafür verwendet, dass man doch an dieser Beziehung festhalten und dran arbeiten möchte. Und das ist in gesunden Beziehungen, wo eben diese ganzen Dinge nicht zusammenkommen, auch definitiv sinnvoll und gut, vielleicht auch sogar mit Begleitung. Aber in diesen wirklich, wirklich ungesunden Beziehungsdynamiken, die diese Dynamik haben, die wir auch jetzt beschreiben, ist es hoffnungslos. Klingt ja jetzt so hart. Oder ich merke gerade auch, das muss man natürlich im Einzelfall immer entscheiden. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Aber beachtet euch und schaut drauf in euch, ob ihr diese Dynamik habt. Ich will diese Infos gerade nur, damit mein Partner doch nicht mehr so bindungsängstlich ist oder damit ich mich endlich ändere und diese Verlustangst abbaue, damit die Beziehung funktioniert. Und das ist auch schon Teil einer ungesunden Beziehungsdynamik. Oder wie siehst du das, Jessi?
Ja, genau. Wenn es eben so da ist, für mich ist das dieses, einer möchte dran arbeiten, einer übernimmt so die Care-Arbeit für die Beziehung quasi, ne? Und der andere bleibt so auf Distanz und übernimmt da eigentlich keine Verantwortung, dann ist zum Beispiel auch sowas wie Paartherapie oder sowas schwierig, ne? Weil das immer die Voraussetzung braucht, dass beide was verändern wollen, dass beide was reflektieren wollen, beide auch bereit sind, mit Commitment daran zu gehen.
Ja, total. Und Arbeit an sich selber ist natürlich super, super wertvoll, nur das ist für beide Partner dann wichtig. Und eben dieses Thema an sich, sich schuldig zu fühlen, sich verantwortlich zu fühlen, das ist eben ein Thema, was auch in ungesunden Beziehungsdynamiken ganz stark auftritt. Und was sich dann auch vor allem verstärkt, das ist vielleicht auch nochmal wichtig, das ist jetzt nicht so, okay, ich habe das Gefühl, ich habe meine Themen und ich sollte daran arbeiten, was ja auch was ganz Gesundes sein kann, sondern, oh Mann, es läuft schlechter, das ist meine Schuld, es liegt an mir, ich muss mich ändern und vom Partner kommt aber eigentlich gar nichts.
Ja, und was man dann häufig bei sich beobachten kann, ist, dass man sich auch verändert innerhalb dieser Beziehung und zwar nicht zum Positiven. Also, dass man weniger lebensfreudig wird, dass man seine eigenen Interessen aufgibt, dass man seine eigenen Ziele aufgibt, dem anderen zuliebe, dass man sich zurückzieht, vielleicht von Kontakten, die einem eigentlich gut getan haben, wenn man die vorher hatte. Vielleicht sogar auch halb bewusst oder unbewusst, um nicht auf diese Beziehung angesprochen zu werden, weil häufig da auch sowas mit drin ist wie, man möchte es auch nicht so richtig vor sich selber zugeben, wie es wirklich um diese Beziehung steht und auch nicht vor anderen oder vor anderen rechtfertigt man dann doch den Partner und übernimmt für ihn ganz viel Verantwortung und hat für ihn ganz viel Verständnis. Also das ist häufig auch etwas, was in toxischen Beziehungen vorkommen kann, kann auch in anderen Beziehungen vorkommen, aber dass man mehr Verständnis für den Partner oder die Partnerin hat, als wirklich für sich selber dann in dem Moment.
Ja, das finde ich ganz wichtig und das ist häufig etwas, was das Umfeld auch beobachten kann. Also vielleicht sprechen euch dann auch Freunde oder Freundinnen darauf an und sagen so, hey, ich merke, dir geht's irgendwie nicht mehr so gut oder du siehst irgendwie so abgeschlagen aus in letzter Zeit. Oder Leute machen sich wirklich Sorgen und sagen, hey, ich mache mir irgendwie Sorgen oder ich habe das Gefühl, ich sehe irgendwie, ich merke so, ich habe Schwierigkeiten, irgendwie ein positives Gefühl zu deinem Partner zu bekommen oder so, weil ich merke, der tut dir nicht so gut. Und nehmt das als Warnzeichen, wenn das im Außen passiert. Weil häufig haben andere da einen klaren Blick irgendwie drauf.
Und irgendwann schlägt es sich häufig dann auch auf körperlicher Ebene nieder, wie es so oft ist bei mentalen oder psychischen Themen. Dann merkt ihr vielleicht, dass ihr nicht mehr gut schlafen könnt oder dass ihr nicht mehr neben diesem Menschen gut schlafen könnt. Dass ihr Schmerzen habt, wie Übelkeit oder depressive Verstimmungen auch, Gewichtsverlust kann vorkommen. Also ganz viele Dinge, die eigentlich aus Stress heraus entstehen, weil das ein großer psychischer Stress ist, in dieser Daueranspannung zu sein mit einem Menschen, der einem häufig sehr widersprüchliche Nachrichten schickt. Also vielleicht ganz tolle Dinge sagt, aber sich nicht daran hält oder euch Versprechungen macht, die aber nicht eingelöst werden. Das heißt, es ist so ein großes Spannungsfeld, in dem ihr dann seid, was auch zu einer großen Verwirrung führen kann und zu der Frage, so worauf kann ich mich überhaupt verlassen? Kann ich mich auf mein Gefühl verlassen oder verlasse ich mich jetzt auf meinen Partner? Und alles passt irgendwie nicht so richtig zusammen. So, das ist häufig was Menschen berichten, die in solchen Konstellationen sind, dass sie einfach verwirrt und überfordert auch sind.
Das finde ich einen unheimlich wichtigen Punkt, weil ich finde, das ist so ein ganz, ganz, ganz wichtiges Kennzeichen, wo man auch eine jetzt eher toxische Beziehung von einer gesunden Beziehung mit Problemen ein bisschen unterscheiden kann. Diese Verwirrung, diese Vernebelung, dass man das Gefühl hat, ich traue meinem Gefühl gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr, bin ich das Problem oder ist der Partner das Problem? Was ist überhaupt mein Bedürfnis? Wahrnehmung, ist die richtig, ist die falsch? Was will ich überhaupt? Wer bin ich überhaupt? Und das finde ich ein so wichtiges Gefühl, was Menschen häufig dann auch doch wahrnehmen können. Und nehmt das ernst. Das ist so die Botschaft, die ich da gerne mitgeben würde. Wenn es euch so geht, nehmt das ernst. Auch diese Sorge, ich berichte das Freundin vielleicht jetzt irgendwie falsch, wenn die das kritisch sehen. Ich nehme das vielleicht viel zu kritisch wahr und er ist doch eigentlich so toll. Ne, auch häufig zusammen, dass man an dieser Illusion irgendwie festhalten möchte und sich darin auch gefangen fühlt. Und die wirkliche Realität, dass es einem immer schlechter geht zum Beispiel oder dass man da in dieser Beziehung eigentlich gar nicht das bekommt, was man eigentlich gerne in der Beziehung haben möchte. Dass man das gar nicht mehr sehen kann und möchte. Und sich selber so ein bisschen austrickst, aber dadurch auch die eigene Wahrnehmung immer mehr verschwimmt. Und da würde ich euch wirklich einladen, dieses Gefühl ernst zu nehmen, weil das ein ganz, ganz wichtiges Gefühl ist. Und das bildet ihr euch nicht ein, sondern das hat mit dieser Dynamik zu tun, die da entsteht.
Und einbilden ist ein ganz gutes Stichwort, weil wir können ja mal darüber sprechen, welche Taktiken, sage ich jetzt mal, ob die jetzt bewusst genutzt sind oder unbewusst, das wird sich unterscheiden von Person zu Person, aber welche Taktiken oder Techniken quasi dazu führen, dass man sich so fühlt. Und ein Begriff, den bestimmt ganz viele von euch schon gehört haben, ist das Gaslighting, was bedeutet, dass man in die Irre geführt wird, dass einem quasi suggeriert wird, nee, das war gar nicht so, das hast du falsch wahrgenommen, das hast du falsch aufgenommen, ich habe das nie gesagt. Also so eine Vernebelung der eigenen Wahrnehmung, die da eigentlich stattfindet. Und dass sie darum dazu führt, dass man sich eben so verwirrt fühlt oder sich auch selber so in Frage stellt. Weil wenn der Mensch, den man liebt, einem das sagt, dann will man dem ja vertrauen. Aber das eigene Gefühl oder die eigene innere Stimme sagt eigentlich was anderes. Und das ist halt enorm verwirrend und auch enorm schwierig, da so seinen Weg rauszufinden.
Ja, finde ich ganz wichtig. Kommt übrigens eigentlich aus einem Film, ich weiß gerade den Titel gar nicht mehr, aber wo die Protagonistin sagt, das Licht flackert, die Lampen flackern und dann der Partner sagt, nee, die flackern nicht. Und wenn man sich das auch so vorstellt, wenn man das ganz, ganz oft passiert, dann zweifelt man da auch dran. Und diese Person, die einem das sagt, die einzige wichtigste Bezugsperson ist. Ne? Das ist ganz, ganz mächtige Technik oder ja, ganz, ganz mächtige Sache, die dann da passiert, die ganz viel mit einem machen kann.
Mhm. Wir sind ja auch soziale Wesen. Das heißt, wir suchen ja auch die Rückbestätigung in anderen, ne? Und sind auch bereit, uns anzupassen an das, was unsere Umwelt sagt. Da gibt es ja verschiedene Experimente auch zu. Ne? Und darum ist das auch nicht kein Zeichen von eigener Schwäche, sondern das ist einfach was, was passiert, wenn man dem immer, immer wieder ausgeliefert ist.
Ja, total. Eine andere Taktik, die genau auch darauf anspielt, dieses ich möchte in Verbindung bleiben, ich möchte ein soziales Wesen bleiben, ist die Schuldumkehr. Das passiert häufig dann, wenn man selber irgendwas kritisch sieht. Zum Beispiel der Partner ist tatsächlich vielleicht fremdgegangen oder der Partner hat sich an irgendeine Absprache nicht gehalten oder hat vielleicht Drogen konsumiert und eigentlich war das eine Absprache, dass man das nicht möchte. Oder der hat sich 5 Tage nicht gemeldet oder so. Also irgendwas ist passiert, was vielleicht auch gegen eine Absprache ging oder gegen euer Bedürfnis ging und ihr konfrontiert den Partner damit. Und dann sagt er, ich wäre nicht so lange feiern gewesen, wenn du dich nicht so stressig aufgeführt hättest gestern. Oder ich musste auch jetzt was konsumieren, weil du hast ja so einen Konflikt vorher provoziert. Oder wenn du mich nicht so einengen würdest, dann wäre ich dir nicht fremdgegangen. Also der dreht sozusagen das, was ihr geäußert habt, eine Kritik, ein berechtigter Wunsch vielleicht auch, ein berechtigtes Bedürfnis, was nicht erfüllt wurde, das dreht er um und gibt euch die Schuld dafür. Wir sind so sensibel, deswegen kam ich gerade drauf, für Schuld, weil das ist ja auch ein Gefühl, was uns ausgeschlossen fühlen lässt aus der Gemeinschaft, wenn wir schuldig sind. Und dann wird man weggesperrt ins Gefängnis. Wir haben ja auch Folgen zum Thema Schuld, also es ist ein ganz, ganz tiefes Gefühl. Wenn wir schuld sind, könnten wir ausgeschlossen werden. Und deswegen sind wir dafür so sensibel, wenn wir dann die Schuld zugeschoben bekommen und wollen natürlich dann alles machen, um diese Schuld wieder wegzuhaben sozusagen. Ne, im extremsten Fall, das ist ja die schlimmste Form der toxischen Beziehung, sagen wir mal, wenn wirklich körperliche Gewalt herrscht und der Partner dann aber sagt, ja, ich musste das machen, weil du hast mir nicht zugehört oder so. Und das ist wirklich, wirklich so. Also ich finde das ein ganz, ganz, ganz schlimmes Phänomen, was mich auch so ganz tief berührt, dass sich Opfer dann schuldig fühlen in solchen Situationen. Das ist so ein ganz klassisches Phänomen, dass Opfer die Schuld zu sich nehmen, weil wenn sie schuld sind, dann können sie ihre Beziehung aufrechterhalten. Ja, also es ist wirklich was ganz Tiefgreifendes, wo ich ganz viel Mitgefühl gerade so mit mir macht und wo ich am liebsten jedem sagen würde, nein, du bist nicht schuld und dein Bedürfnis und dein Gefühl war richtig und die Grenze, die du aufgezählt hast, die war richtig.
Ja.
Was gibt es noch, Jessi?
Was in toxischen Beziehungen eigentlich immer dazugehört, sind Abwertungen. Das ist besonders schmerzhaft, weil es ja am Anfang dieses ja sehr extreme Aufwerten gab, also etwas von einer großen Liebesbekundung. Ich glaube, wir haben den Begriff Lovebombing noch nicht genannt, aber dass am Anfang ganz viel Komplimente häufig gemacht werden, dass ganz viel Anerkennung gegeben wird und dass auch das sich dann verändert hin zu vielleicht erstmal subtileren Abwertungen, vielleicht auch noch als Humor getarnt und dann wird das aber auch immer, immer mehr. Und das kann Beschämung sein, Angriffe auf den Selbstwert gehören dazu, teilweise auch vor anderen und da kann man sich schon vorstellen, dass das eben dann auch sehr viel mit dem Selbstwertgefühl macht, das ja erstmal sehr stabilisiert wurde durch das Positive, durch den Partner oder die Partnerin und dann auch wieder dadurch bröckelt. Und das kann auch diese Abhängigkeit dann total verstärken, dass man gerne von diesem Partner wieder die Bestätigung haben möchte, der einem das aber eben ganz im Gegenteil spiegelt. Und was häufig auch vorkommt, ist dann so eine Art von Bestrafung. Also der emotionale Rückzug durch Partner oder Partnerin kann sich wie eine Bestrafung anfühlen und kann auch so gemeint sein. Also kann in so eine Richtung von Manipulation gehen. Wenn du dich nicht so verhältst, wie ich dich gern haben möchte oder wie ich dich brauche, dann entziehe ich dir die Liebe, dann spreche ich nicht mehr mit dir. Und das ist auch was, was so sich dann in so heiß-kalt Spielchen zeigen kann, was auch ganz viele Menschen kennen, die sich in so Dynamiken schon mal wiedergefunden haben. Und was auch ein ganz großes Verunsicherungsgefühl macht, was auch ein ganz großes ein Abhängigkeitsgefühl macht, weil was soll ich tun, wenn der andere nicht mit mir redet, wenn er sich mir entzieht? Na, das ist ja eine Hilflosigkeit, die ich dann erlebe, und diese Veränderung ist eben auch ganz schwer zu greifen, einzuordnen, und kann dann eben zu noch mehr Verantwortungsübernahme, zu noch mehr Versuchen, zu noch mehr darüber lesen führen.
Ein weiteres Kennzeichen von solchen Beziehungsdynamiken ist oft, nicht immer, aber oft, es berichten wirklich ganz, ganz, ganz viele, dass der Sex häufig als super, super aufregend, intensiv und leidenschaftlich erlebt wird. Also das ist wirklich ganz interessant, dass es so häufig vorkommt, dass Menschen sagen, oh, mit der Person, der Sex war einfach so, so, so gut. Und ich glaube, das kann verschiedene Gründe haben. Vielleicht einmal durch dieses Gefühl von so einer ganz tiefen Seelenverwandtschaft, von diesem Verschmelzungswunsch, der dann ja eine Erfüllung findet, zumindest in einem kurzen Moment, dass es dadurch so intensiv erlebt wird. Sex ist auch häufig das Einzige, wodurch man Nähe bekommen kann, weil das ist ja häufig das, was einem fehlt in der Beziehung. Und im Sex oder in der körperlichen Intimität bekommt man die dann für einen kurzen Moment. Und dann ist man endlich sozusagen am Ziel angekommen, was natürlich, kommen wir später nochmal drauf, auch einfach so diese Belohnungsmechanismen, die intensiven Hormone, Neurotransmitter nochmal total befeuert. Was aber auch häufig vorkommt, nicht so häufig, aber auch manchmal, dass es auch gar keinen Sex mehr gibt. Dass es am Anfang vielleicht eine ganz intensive sexuelle Phase gab und aber sobald dann die Beziehung intimer wird, und ich rede jetzt hier nicht von dem normalen Verlauf, dass die Lust irgendwann abnimmt, wenn die Honeymoon-Phase vorbei ist, sondern ich rede jetzt eher von sowas ganz Irritierendem auch, dass man am Anfang noch ganz begehrt wurde und dann auf einmal gar nicht mehr und der Partner eigentlich einen gar nicht mehr sexuell begehrt. Auch das kann passieren. Und Wünsche, die man äußert, auch direkt abgeblockt werden und der Partner da auch gar nicht irgendwie bereit ist, irgendwie drüber zu sprechen und in Kontakt zu gehen. Und eine weitere Sache, die auch nicht immer, aber auch manchmal vorkommen kann in diesen Beziehungsdynamiken oder auch manchmal berichtet wird, ist auch ein Übergrenzengehen beim Sex. Also in diesen Beziehungen geht es ja auch oft auf Grenzen und auch um Macht. Und das spiegelt sich häufig in der sexuellen Aktivität auch wieder. Also dass man häufig über Grenzen geht, um dem Partner zu gefallen. Manchmal gibt es auch BDSM-Tendenzen in diesen Beziehungen, die aber eigentlich einem nicht wirklich gut tun. Also das ist, glaube ich, am wichtigsten, dass man dort Dinge macht, die einem vielleicht gar nicht so gut tun, wenn man so ganz ehrlich zu sich selber ist. Das finde ich auch nochmal einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Und es muss nicht immer auftreten, finde ich nochmal auch wichtig zu sagen, aber es kann auftreten. Und ein Punkt, den haben wir schon angeschnitten, aber ich würde es trotzdem nochmal betonen, das Gefühl, es ist so eine einseitige Wippe eigentlich und der Partner entscheidet, ob man gerade oben oder unten ist. Also man hängt da irgendwie in der Luft und der Partner ist der, der die Kontrolle hat, ob man jetzt nach oben oder sich unten bewegt. Ne? Du hast auch gerade so bejaht, Jessie, was fällt dir dazu ein?
Das lässt sich wieder ganz gut mit dieser Nähe-Distanz-Dynamik zusammenbringen, weil derjenige, der im distanzierten Pol ist, wer sagt das? Ich glaube, Stefanie Stahl sagt das immer, ist dann der Alleinherrscher über Nähe und Distanz, weil er die andere Person ja ranholen kann, aber ja nicht näher ranlässt, als er das möchte oder sie das möchte. Das passt gut zu dieser Wippe. Genau, also wenn ihr euch dem so ausgeliefert fühlt, ist das vielleicht auch ein ganz guter Hinweis darauf, dass ihr vielleicht eigentlich mehr wollt oder ja nicht in so einer wirklichen emotionalen Verbindung zu Partner, Partnerin seid.
Finde ich auch ganz wichtig und auch das Gefühl, okay, die Beziehung könnte vielleicht sogar gut laufen, wenn ihr euch komplett den Bedürfnissen des Partners unterordnet. Das ist auch so ein Gefühl, was manchmal da auftritt, dass so das Gefühl ist, okay, wenn es jetzt wirklich nur danach läuft, was der Partner möchte und ich, sagen wir mal, keine Ansprüche an Sex stelle, wenn es keinen Sex gibt oder ich immer nur dann mit ihm schlafe, wenn er auch möchte und auch keine Grenze aufziehe und wir uns nur dann sehen, wenn er gerade möchte, dann wird die Beziehung vielleicht sogar super gut laufen. Aber ihr seid dann überhaupt nicht glücklich und zufrieden.
Wenn man quasi keine eigenen Bedürfnisse hätte oder die komplett verleugnet, ne?
Ja, genau.
Und das ist auch eine Tendenz, die man, wenn man länger drin ist, vielleicht an sich auch beobachtet, dass die eigenen Bedürfnisse schon sehr stark runtergedrückt sind.
Ja, total, ja. Ja, dann wollen wir jetzt dazu kommen, von den Kennzeichen toxischer Beziehungen, dazu, was die Gründe denn dafür sind, in diesen Beziehungen zu landen und in diesen Beziehungen zu bleiben. Und wir beginnen erstmal mit der Beziehungsdynamik selbst. Danach gucken wir uns an, welche Anfälligkeiten in uns, ne, also individuell, was bringt mich dazu, für so eine Beziehung anfälliger zu sein vielleicht auch, was bringe ich vielleicht auch mit. Aber erstmal gucken wir uns an, was für Beziehungsdynamiken in diesen Beziehungen selber steckt. Weil diese Beziehungen, ich würde fast sagen, da kann jede Person reinrutschen. Also bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es kann auch Menschen passieren, die gar nicht so viele dieser Vulnerabilitäten mitbringen, Weil diese Beziehungsdynamik selber schon so eine krasse Energie und Macht entfalten kann, wenn man da reinrutscht. Magst du damit vielleicht starten?
Ja, gerne. Und ich glaube, insbesondere, wenn man das nicht kennt und sich vorher noch nie damit beschäftigt hat, dass das vorkommen könnte, glaube ich auch, dass man sich da schon reinziehen lassen kann, auch ohne, dass man vielleicht die Themen, diese Anfälligkeiten aus dem zweiten Erklärungsteil gleich alle mitbringt oder viele davon. Und etwas, was in der toxischen Beziehung selbst liegt, ist dieses Hin und Her, dass dieses Hin und Her und dieses Heiß-Kalt mal sind wir himmelhoch jauchzend und dann beleidigen wir uns, greifen wir uns an oder dann ist Partner, Partnerin mega kalt und dann wieder total heiß und sagt die wunderschönsten Sachen. Also dass dieses Hin und Her total stark in unserem Gehirn wie so Suchtmechanismen aktiviert. Wir haben ja am Anfang normalerweise diese sehr, sehr schöne Phase und ein bisschen kann man das eben auch vergleichen mit einer Drogenabhängigkeit, wo die ersten Erfahrungen oder die erste Erfahrung vielleicht so ein High ist, wohin man dann nie wieder kommt. Und so ähnlich ist es bei einer toxischen Beziehung. Da hat man am Anfang das High und dann immer wieder den Versuch, dahin zu kommen. Und es wird aber nie wieder so schön wie am Anfang. Und daran ist unter anderem auch das Dopamin schuld, also ein Neurotransmitter in unserem Gehirn, der wie so einen Kick macht und der eine Abhängigkeit generiert, weil wir, wenn wir etwas nur manchmal bekommen, macht es schneller abhängig, als wenn wir was einschätzen können und regelmäßig bekommen. Es gibt einen Effekt in der Psychologie, der nennt sich intermittierende Verstärkung und das kennen jetzt die PsychologInnen unter euch. Intermittierende Verstärkung ist löschungsresistent. Das bedeutet, oder löschungsresistentär, dass wenn wir gelernt haben, dass wir manchmal was bekommen, werden wir immer wieder versuchen, das zu bekommen, als wenn wir was bekommen haben und dann bekommen wir das einfach nicht mehr. Dann lernen wir, das ist vorbei, okay, aber wenn es immer mal wieder diesen schönen Moment gibt zum Beispiel oder immer mal wieder diese Liebesbekundung oder immer mal wieder den Abend, wo der Partner dann trotzdem total präsent und warmherzig ist, dann hoffen wir darauf total und probieren es halt immer wieder und bleiben dran. Da gibt es einige Laborstudien, die mit Ratten gemacht wurden zu diesem Thema, die auch die Möglichkeit hatten, in der einen Gruppe, wenn die einen so eine Taste betätigt haben, haben die Futter bekommen. Und in der einen Gruppe haben die das jedes Mal bekommen, wenn die diese Taste gedrückt haben. Also man könnte sich vielleicht vorstellen, eine Beziehung, in der man immer, wenn man nach Nähe fragt, auch Nähe bekommt, zum Beispiel. Und, ne, oder wenn man eine Umarmung möchte, eine Umarmung normalerweise bekommt. Und diese Ratten, bei denen hat es dann irgendwann aufgehört. Dann haben die weiter gedrückt und dann kam kein Futter mehr. Also vergleichbar einer Beziehung, irgendwann hört der Partner halt auf, einem Liebe zu geben, komplett. Und die Ratten haben noch eine Weile weitergedrückt und dann irgendwann damit aufgehört, weil die verstanden haben, ist halt vorbei, es gibt halt kein Futter mehr. Und im Vergleich dazu gab es eine andere Gruppe, wo die Ratten auch die Taste gedrückt haben und mal kam beim fünften Drücken kam was, dann kam beim siebten Drücken was, dann kam 20 mal nichts, dann kam was. Also nicht so eine Vorhersagbarkeit, nicht so eine wirkliche Kontrolle, aber immer mal wieder hat es sich gelohnt. Und diese Ratten, die haben halt wie verrückt diese Taste gedrückt, auch als einfach komplett gar nichts mehr kam, weil immer noch diese Hoffnung da war, vielleicht, wenn ich lange genug drücke, kommt ja wieder eine Belohnung. Nora, wie lässt sich das auf toxische Beziehungen übertragen?
Ja, das ist, glaube ich, auch so dieses, was manchmal ja auch als Krümelbeziehung bezeichnet wird. Und diese Krümel sind dann sozusagen diese Futterpellets, die ab und zu kommen. Weil man, es ist ja nicht so, dass man in dieser toxischen Beziehung von heute auf morgen gar nichts mehr bekommt. Sondern es ist ja genauso wie in diesem Rattenexperiment, dass es gibt einen Konflikt, man spricht Dinge an und dann kriegt man auf einmal wieder was. Und dadurch kann man nicht aufhören. Und selbst wenn es da eine lange Phase gibt, die einfach nur schlecht ist, ist diese Hoffnung, ich krieg doch vielleicht nochmal was, immer nochmal da. Und es ist eben auch löschungsresistenter, wie du gesagt hast. Das heißt, es fällt uns ganz, ganz schwer, dann umzulernen und zu lernen, nee, das, wo ich hier bin, das macht mich nicht glücklich. Ich möchte mich jetzt zum anderen Futterkasten bewegen. Sondern wir bleiben dann dabei. Also es hat wirklich diesen Suchtcharakter, der einfach daraus mit drin steckt. Macht ja auch hormonell und im Neurotransmittersystem und einfach hier nur neurophysiologisch ist es auch ein ganz, ganz intensives Gefühl. Ich denke, ich kann irgendwas nicht haben, ich kriege jetzt keine Nähe und dann kriege ich sie auf einmal wieder. Und auch da werden wir auch wie innerlich süchtig nach diesem Gefühl, also nach diesem Kick, dass wir dann etwas bekommen, wonach wir uns so lange sehnen. Und dann kriegen wir es wieder nicht und dann möchten wir es umso mehr wieder haben. Hm. Und das sind einfach Suchtmechanismen, die da greifen und die auch viel mit Dopamin zu tun haben. Also zum Beispiel kann es auch sein, dass Menschen, die eh schon einen Dopaminmangel im System haben, dass die auch vielleicht ein bisschen sensibler dafür sind, für eine Dopaminstimulation, die vielleicht auch generell Abhängigkeitstendenzen zum Beispiel haben, dass die dann auch eine Tendenz haben, eher in diese Beziehungen zu rutschen. Also dieses ein Thrill suchen, ein Kick suchen. So eine Beziehung ist ja auch ganz aufregend, ganz lebendig. Und dass man auch danach so ein Craving haben kann und es auch da ganz schwierig von ist, davon loszulassen. Weil das Gehirn dann erstmal sozusagen unterstimuliert ist, wenn man sich wirklich davon dann trennt und davon dann dazu dann Nein sagt. Und dann erstmal ganz unangenehme kommen, wie bei einem Entzug ja auch.
Ja. Mhm.
Welche Dinge liegen noch in der Beziehungsdynamik selbst, die auch ein Grund dafür sind, warum diese Beziehungen diesen Sogcharakter haben, man da auch reinrutschen kann?
Wir haben ja schon oft erwähnt, dass die Anfangsphase häufig sich ganz magisch und wie eine Seelenverwandtschaft anfühlt und dass wir dann, wenn wir in der Phase sind, häufig ganz überzeugt sind, die eine Person gefunden zu haben. Dieser Wunsch, darin zurückzukehren oder das daran festhalten, das ist ganz stark und das ist eben auch ein Grund, warum dann auch über Dinge hinweggesehen wird oder vielleicht, was eigentlich für uns auch Red Flags wären, übersehen werden oder ein bisschen runtergeredet werden. Und in dieser Anfangsphase kommt es zu Lovebombing, das heißt ganz starke Liebesbekundungen. Es gibt noch andere schöne englische Begriffe, die da genutzt werden, wie Fast Forwarding, also es werden Schritte übersprungen, es geht ganz, ganz schnell. Wobei ich sagen würde, dass beides, also schnell viele Liebesbekundungen und auch schnell zusammenziehen oder schnell miteinander schlafen, nicht automatisch heißt, dass es dann danach diese toxischen Dynamiken geben muss, sondern das kann auch in einer ganz normalen Verliebtheit oder in einer gesunden Beziehung vorkommen. Kommt eben auch in toxischen Beziehungen vor. Und Future Faking ist auch so ein Begriff, der häufig fällt, also dass da ganz schnell über gemeinsame Kinder gesprochen wird, über gemeinsame Zukunftspläne und das vielleicht auch wirklich unrealistisch schnell und unrealistisch intensiv.
Ja, und vor allem auch, dass es da nicht eintritt. Ich glaube, das ist so das Kennzeichen, was es von einer vielleicht auch gesunden Beziehung unterscheidet, dass es da nicht eintritt. Also wie gesagt, ich stelle dich meinen Eltern vor und nach einem Jahr hat man die Eltern immer noch nicht kennengelernt. Und das wird immer von dem einen besonderen Urlaub gesprochen, den man ja auf jeden Fall zusammen machen möchte. Und dann ist man 3 Jahre zusammen und man war gar nicht im Urlaub oder so.
Ja, sehr gut.
Und ich glaube, das ist so das wichtige Merkmal, dass gerade dieses Future-Faking eben nicht eintritt und auch das Fast-Forwarding. Mhm. Ich glaube, das sagt auch Christian Hemschenmeier, dass so 2 wichtige Faktoren sind. Einmal passen die eben Worte zu den Taten und auch gibt es eine Konsistenz in Worten und Taten und gibt es eine Entwicklung, eine Progression. Und beim Fast-Forwarding ist ja häufig der Punkt, das geht ja dann irgendwann zurück. Also erst ist alles ganz, ganz toll und es wird ganz, ganz viel gemacht und es geht aber nicht in dem Tempo weiter, sondern auf einmal ist dann zieht der Partner sich zurück und auf einmal ist es ganz anders, als es damals noch war, wo man irgendwie ganz schnell zusammenziehen wollte oder so.
Mhm. Ja, ganz wichtige Punkte, genau. Und dadurch, dass sich die Beziehung so verändert und dass der Partner sich zurückzieht, dass es dieses Heiß und Kalt gibt, kommt es zu einer Schwächung der Verbindung zu sich selbst und der eigenen Wahrnehmung. Und das macht es dann schwerer, da wieder rauszukommen. Weil um in dieser Beziehung zu bleiben, muss ich ein Stück weit meine eigene Wahrnehmung aufgeben, meine eigenen Bedürfnisse zurückstellen. Und wenn ich das einmal gemacht habe, dann spüre ich ja auch viel weniger, dass ich mich gerade unwohl fühle oder dass das eigentlich nicht mehr die Beziehung ist, in die ich eingetreten bin oder die ich mir auch gewünscht habe. Also diese Schwächung der eigenen Wahrnehmung, zum Beispiel auch durch das Gaslighting, was ja auch die eigenen Gefühle und Wahrnehmung abspricht, oder wenn das Verhalten nicht zu den Worten passt, ne, und ich einfach verwirrt bin, das ist eben auch was dann dafür sorgt, dass es mir schwerer fällt, rauszutreten oder auch zu merken, diese klare Entscheidung zu treffen, so nicht weiter.
Ja, also das finde ich ganz wichtig, sich bewusst zu machen, dass die Dinge, die wir auch bei den Kennzeichen besprochen haben, also die zur Dynamik dieser Beziehung führen, dass die dazu führen, dass man nicht rauskommt. Genauso auch wie die Isolation von Freundschaften oder Freundinnen. Natürlich ist es schwerer, mich zu lösen, wenn ich auch alle anderen Beziehungen eher aufgegeben oder zurückgestellt habe. Also das finde ich ganz wichtig, sich bewusst zu machen, dass allein die Dynamik selbst dazu führt, dass es schwer ist, da wieder rauszukommen und dass diese Dynamik einen auch so reinzieht, vor allem ganz am Anfang.
Und wenn ich dann mich trennen möchte, dann kommt häufig nochmal ein anderer Prozess, weil Partner oder Partnerin das natürlich merkt, dass ich anfange, mich zurückzuziehen und mehr in die Distanz gehe. Und das führt häufig dazu, dass ich wieder zurückgezogen werde. Also dass zum Beispiel Partner, Partnerin dann plötzlich wieder ähnlich wie am Anfang sehr zugänglich ist, sehr zugewandt, sehr liebevoll, ganz viele Versprechungen macht, vielleicht wieder in dieses Future-Faking hineingeht. Und das ist ja das, wonach sich die andere Person eigentlich gesehnt hat. Das heißt, es ist dann häufig sehr schwer, dem zu widerstehen. Und das führt häufig auch zu On-Off-Dynamiken, dass eine Beziehung beendet wird und dann man doch wieder zusammenkommt, weil es so wirkt, als würde die andere Person sich ändern oder würde wirklich auf die eigenen Bedürfnisse jetzt eingehen, als gäbe es eine Entwicklung. Und was bei toxischen Beziehungen so ist, ist, die entwickeln sich nicht wirklich positiv weiter, sondern sobald wieder eine Stabilität in der Beziehung ist, wiederholt sich das Ganze. Zum Beispiel Christian Hemschemeier sagt auch, die Zyklen werden kürzer. Also die schönen Phasen werden immer kürzer und die schlechten Phasen werden häufig noch stärker. Und mit jeder Wiederholung, ja, wird es eben extremer.
Ja, und was ich auch nochmal wichtig finde, weil das häufig noch ein bisschen subtiler ist, es ist nicht unbedingt so, dass der Partner immer dann bei dem Trennungswunsch von einer Person dann alles versucht, sondern manchmal kann es noch subtiler sein, dass der dann zum Beispiel selber in eine Depression kippt oder es ihm selber ganz, ganz schlecht geht und man dann denkt, okay, jetzt kann ich mich wirklich nicht trennen, weil dem geht es ja so schlecht. Also auch so kann es manchmal passieren, dass man dadurch in der Beziehung gehalten wird. Also ja, es ist wirklich, wirklich ganz schwierige und ganz subtile Prozesse. Und ein Punkt vielleicht noch, das ist der letzte Punkt, der in der Beziehungsdynamik selber liegt, der auch dazu führt, dass wir da häufig drin landen, ist, und da würde ich auch wahrscheinlich nochmal eine Extra-Folge zu aufnehmen, weil das ein ganz komplexes und auch super interessantes Thema ist, ist ein bisschen so ein Schlüssel-Schloss-Prinzip in den inneren Konflikten von beiden Beziehungspersonen. Jürgen Willi hat dazu geforscht und auch dazu etwas verfasst und er nennt das Kollusionen. Und Kollusionen ist ein Zusammenspiel von zwei Dispositionen, von zwei Menschen, von zwei Konflikten, die beide biografisch innerlich haben und vielleicht nicht ausreichend verarbeitet haben und die sozusagen noch vorherrschen im Unbewussten, aber in einer verschiedenen Ausprägung sind. Also beispielsweise gibt es die narzisstische Kollusion. Das heißt, beide Partner haben ein Selbstwertthema. Also der Narzissmus in der Psychodynamik und Tiefenpsychologie beschreibt ja eher ein Selbstwertproblem. Das ist ja nicht ganz so dysfunktional wie jetzt die narzisstische Persönlichkeitsstörung, sondern jeder hat demnach narzisstische Themen. Und es gibt einen Partner, der hat diesen narzisstischen Selbstwertkonflikt so gelöst, dass der in ein Größenselbst geht, also sich ganz besonders toll und stark und selbstbewusst und so weiter fühlt, vielleicht auch einen unsicheren Teil hat, den er aber abwehrt. Und ein anderer Partner, der diesen Selbstwertkonflikt eher so gelöst hat, dass er sich ganz unsicher fühlt, nicht so viel wert, ganz viel Bestätigung von außen braucht, sich nicht wohl mit sich selber fühlt. Und diesen Teil, den Wunsch danach, auch groß zu sein, auch wichtig zu sein, besonders zu sein, dass er diesen Teil abwehrt. Also beide haben einen Teil, den sie ausleben und einen Teil, den sie abwehren. Aber beides geht um den Selbstwertkonflikt, also den Konflikt zwischen ganz wichtig zu sein oder auch wenig wert zu sein. Und wenn sich jetzt diese beiden Menschen treffen, dann passt das wie Schlüssel und Schloss ins, oder wie die Faust aufs Auge, also wie Schlüssel und Schloss zusammen, weil dieser Partner, der sich eh so groß und wichtig fühlt, der findet es dann ganz toll, von diesem anderen Partner bewundert zu werden. Das heißt, er kann sich dadurch noch wichtiger und noch toller fühlen. Und dieser Partner, der sich nicht so gut mit sich selber fühlt, der kann an dieser Größe des anderen teilhaben, indem er diesen Menschen bewundert und mit diesen Menschen zusammen ist und eine Partnerschaft eingeht und kann dadurch diesen abgewehrten Teil davon, sich selber, auch diesen Wunsch danach zu haben, selber wichtig zu sein, kann er dadurch ausleben, ohne ihn direkt leben zu müssen, sozusagen. Also es ist dann so eine Konfliktlösung. Also beide Partner haben in der Beziehung eine Art Lösung ihres inneren Konfliktes. Und dadurch ist es aber auch so verhakt, weil man sich gegenseitig auch was gibt und sich gegenseitig auch sozusagen Wünsche erfüllen. Das passiert aber in ganz vielen Beziehungen. Es gibt auch noch andere Dynamiken, andere Kollusionen. Da würde ich in einer separaten Folge eben nochmal drauf genauer eingehen. Es gibt auch die Kollusion zwischen einer hilflosen Person, einer bedürftigen Person und einem Retter, einem Helfer. Auch das ist eine ähnliche Kollusion. Und da würde ich in einer anderen Folge nochmal drauf eingehen. Aber der Punkt ist, das passiert eigentlich in jeder Liebes- und Paarbeziehung. Das ist eigentlich gar nicht vermeidbar, solche Kollusionen zu haben. Das Wichtige ist aber, dass man diese Themen für sich innerlich löst. Also da wäre es zum Beispiel wichtig, dass dieser starke Partner eben auch Schwäche zulassen kann, auch dem anderen Partner Raum geben kann und dass dieser vielleicht eher selbst als schwächere, abhängigere Partner, dass der auch in die eigene Kraft kommen kann, dass der auch dem anderen Schwäche zugestehen kann und dass man sich sozusagen weiterentwickelt und dann die Beziehung sich auch weiterentwickelt und da Lebendigkeit und Bewegung ist. Und das ist häufig das Problem in diesen schwierigen Beziehungen, in diesen vielleicht toxischen Beziehungen, dass es festgefahren ist und dass es keine Bewegung und keine Beweglichkeit gibt. Ja, und das sind so Dynamiken, die man eben mitbringen kann, die nicht eine toxische Beziehung bedingen müssen, aber die in einer toxischen Beziehung häufig dazu führen, dass sie eben auch da sind und dass es dadurch so verhakt wird. Das nur so am Rande und mehr dazu noch in einer separaten Podcast-Folge.
Das finde ich mega spannend und das ist eine sehr gute Überleitung zu der zweiten Art von Gründen. Nämlich wir haben es so ein bisschen unterteilt in was bringt die Dynamik mit und was bringen Menschen häufig mit in sich selbst, die toxische Beziehung dann erleben. Ein Thema, was viele Menschen mitbringen, ist ein Selbstwertthema. Nämlich, dass es eine starke Bedürftigkeit gibt, zum Beispiel für eine Selbstwertbestätigung im Außen, zum Beispiel etwas, was für diese Anfangsphase anfällig macht. Wenn ich mir selbst vielleicht unsicher bin oder auch mir selbst wenig Bestätigung geben kann oder bislang vielleicht in meinem Leben auch wenig Bestätigung bekommen habe im Außen und dann kommt eine Person, die mich ganz toll findet und die alles an mir sieht, was ich bis jetzt nicht sehen konnte und bestätigt mir das, dann fühlt sich das enorm toll an und ich bin viel eher geneigt, für diese Person viel zu tun und für diese Beziehung viel zu tun, um diese schöne Selbstwertbestätigung wieder zu bekommen. Häufig geht es auch mit einer emotionalen Bedürftigkeit einher. Man kann sich das so vorstellen, dass wenn ich wenig emotionale Zuneigung bekommen habe oder auch wenig emotionale Zuneigung bekomme, dann habe ich danach so ein Craving. Dann ja, sehne ich mich danach sehr. Und auch hier wieder, wenn ich das dann bekomme, dann fühlt sich das enorm schön an und ich möchte das immer, immer wieder bekommen und bin dafür auch bereit, ganz viel zu geben und ganz viel zu arbeiten.
Ja, total wichtige Punkte. Andere Aspekte sind auch, dass häufig, und da wäre ich jetzt wieder bei frühen Konflikten, wenn ich jetzt aus einer tiefenpsychologischen oder psychodynamischen Perspektive drauf gucke, dass häufig, wenn man immer wieder in solche Beziehungen gerät, also es nicht nur einmal passiert, sondern wirklich immer, immer wieder oder man solche Partner fast schon anzieht, dass da häufig und dann von beiden Partnern in der Regel ein Nähe-Autonomie-Konflikt zugrunde liegt. Also letztendlich ein Thema zwischen Nähe-Distanz und vielleicht auch, und es muss nicht so sein, aber es kann auch sein, dass man in solchen Beziehungen eine Art von echter Nähe vermeidet, weil man kriegt ja eigentlich nur die komplette Verschmelzung und Idealisierung ganz am Anfang. Und dann aber auch gar keine Nähe, weil der Partner sich ja immer wieder distanziert. Das heißt, man vermeidet damit ja eigentlich auch eine Beziehung, wo es so ein Austarieren, ein gesundes Austarieren zwischen Nähe und Distanz gibt und auch eine wirkliche Intimität statt eine völlige Idealisierung, sondern eine wirkliche Intimität, wo auch beide Personen sie selber sein können. Also das vermeidet man da ja mit so ein bisschen. Und deswegen wird ja auch häufig gesagt, auch in der Literatur, dass es den beziehungsängstlichen Partner gibt und dann aber, dass der verlustängstliche Partner eigentlich auch passiv beziehungsängstlich ist. Bei dem Begriff bin ich mal so ein bisschen vorsichtig, aber grundsätzlich kann man schon drauf gucken, okay, ist vielleicht die Tendenz, in solchen Beziehungen zu bleiben und dann ja oft auch ganz, ganz, ganz lange vielleicht auch eine Vermeidung einer wirklichen, echten Beziehung auf Augenhöhe zu führen und vielleicht auch den Ängsten, die damit vielleicht zusammenhängen würden. Ein weiterer Punkt, der damit natürlich auch zusammenhängen kann, wenn man sich biografische Erfahrungen auch anguckt, ist, dass man mit solchen Beziehungen natürlich auch alte Bindungserfahrungen reaktualisieren kann. Das muss nicht so sein, aber gerade wenn das häufiger auftritt und man eine Art hat, sich genau diese Menschen auszusuchen und solche Partner und Partnerinnen anzuziehen, dass es dann häufig so sein kann, dass man damit etwas reaktualisiert, was man von früher kennt. Und da kommen, also darauf treffen eigentlich alle auch die nächsten folgenden Punkte zu. Also, dass man aus Bindungserfahrung kennt, ich muss mich anstrengen, ich werde nicht gewollt, ich bin schuldig, ich bin für die Gefühle meines Gegenübers verantwortlich, ich bin irgendwie falsch, wie ich bin. Und das können biografisch auch andere Dinge sein. Vielleicht auch, man ist als Mädchen geboren worden, aber die Eltern haben sich einen Jungen gewünscht. Und man hat immer das Gefühl vermittelt bekommen, wärst du doch nur anders, als du bist. Hier kann man auch gut überleiten zum Punkt, der häufig auch damit zu tun hat. Das ist auch eine Theorie von Winnicott, also auch psychodynamisch oder psychoanalytisch, dass man eine Art falsches Selbst entwickelt hat. Und da könnte, oder mache ich vielleicht auch nochmal, also da könnte man eine separate Podcast-Folge nochmal zu machen. Deswegen nur ein kurzes Anreißen des Themas. Das entsteht sozusagen, wenn man als Kind nicht für das gesehen und geliebt wurde, was man in seinem tiefen inneren wahren Kern ist. Mit all dem, was schön ist und vielleicht auch was weniger schön ist. Mit allen schönen Seiten und auch mit den weniger schönen Seiten und den unangenehmen Gefühlen. Und dass man stattdessen gelernt hat, ich muss so sein, wie der andere mich haben möchte. Und dadurch hat man kein wahres Selbst ausgebildet, sondern Winnicott nennt das ein falsches Selbst. Und damit geht häufig auch einher, dass man eine diffuse Identitätswahrnehmung hat, eine diffuse Selbstwahrnehmung. Wer bin ich überhaupt? Was ist eigentlich meins, mein eigenes? Und wenn man diese Vulnerabilität mitbringt, dann ist es häufig ja wie so ein gefundenes Fressen, wenn dann ein Partner kommt, der einem so ganz viel vorgibt, wo ich mich eigentlich nur dranhängen kann und ich kann mit dem verschmelzen. Und es sind ja häufig auch so ganz starke Menschen, die ganz viel verkörpern, und dann ist vielleicht auch so eine tiefe Sehnsucht da, ach, ich kann mich da jetzt wieder komplett unterordnen, ich kann mich dem hingeben, verschmelze mit dem und brauche dann mein wahres Selbst sozusagen gar nicht. Und das macht uns auch anfällig dafür. Also wenn wir diese frühe Beziehungserfahrung gemacht haben, in solchen Beziehungskonstrukten zu landen sozusagen. Ja, was gibt's noch, Jessi?
Ein Punkt, den du gerade schon mal angerissen hast, den finde ich aber nochmal so wichtig, dass ich den nochmal herausnehme. Wenn ich zum Beispiel in meiner Ursprungsfamilie die Prägung übernommen habe, dass ich Verantwortung für andere Menschen übernehme, dass ich verantwortlich bin, wie sich andere fühlen oder wie sich andere verhalten, biografisch, dann versuche ich das auch wieder in den Beziehungen und beziehe das auch auf mich, wie sich mein Partner verhält, und glaube, wenn ich zum Beispiel mich nur gut genug anstrenge oder wenn ich die perfekte Freundin bin, dann funktioniert das alles. Also ich nehme quasi zu viel von der Verantwortung zu mir, die eigentlich gar nicht zu mir gehört. Ein anderer Grund oder ein anderer Bestandteil, man kann sich das ja vielleicht auch wie so ein Puzzle mit verschiedenen Teilen vorstellen, und je mehr auf mich zutreffen, umso mehr Anfälligkeit oder Vulnerabilität habe ich vielleicht auch in solchen Beziehungen zu landen, wobei das nie ein 1:1 ist, wenn ich Schwierigkeiten habe, Grenzen zu ziehen. Und das ist auch was ich viel beobachte, dass in so einer Beziehung häufig einer total harte Grenzen zieht und total gut darin ist und so der Regelmacher ist. Und die andere Person sich dem unterwirft, was du ja auch gerade schon gesagt hast, ne, und selber auch zu wenig Abgrenzungsfähigkeiten hat oder auch eben noch keine Möglichkeit hatte, die auszubilden, weil das von zu Hause aus gar nicht gewollt wurde, weil eigene Grenzen da bestraft wurden, eigene Autonomie bestraft wurde. Das kann eben auch dazu führen, dass ich das auch als Erwachsene noch nicht so kann. Und auch da viele Grenzüberschreitungen, denke, ich muss die so annehmen. Zur Grenzsetzung gehört ja auch das Thema Wut. Also kann ich überhaupt spüren, wenn jemand meine Grenze übertritt, macht mich das wütend? Und auch da kann so eine Prägung mit dabei sein, dass ich vielleicht meine Wut gar nicht wirklich spüren kann, sondern gelernt habe, die zu unterdrücken. Und auch das macht es dann deutlich schwieriger zu erkennen, wann übertritt mein Partner denn überhaupt meine Grenzen, wenn ich das nicht so richtig spüre.
Ja, damit zusammenhängt, ich finde, mit beiden Themen, die du genannt hast, ist, finde ich, auch das Thema eine Sensibilität dafür mitzubringen, sich schuldig zu fühlen. Weil ich finde das ganz spannend. Also sagen wir mal, man steht irgendwie vielleicht in der Bahn und es rempelt einen jemand an. Eine Person, die einen guten Zugang zu ihrer Wut hat, einen guten Zugang zu ihrer Aggression, einen guten Zugang zu ihren Grenzen, die würde dann vielleicht sagen, das hat wehgetan oder hören Sie mal oder so. Natürlich am besten noch freundlich, weil man kann ja auch Grenzen setzen freundlich. Aber und da spürt mal in euch rein, dann gibt es auch die Art von Menschen, die vielleicht keinen so guten Zugang zu ihrer Aggression haben oder auch nicht so gut ihre Grenzen aufzeigen und überhaupt wahrnehmen können, die würden sich direkt entschuldigen. Also man steht da nur, man wird angerempelt und man sagt direkt, sorry, tut mir leid, und tritt vielleicht irgendwie nervös zur Seite. Und das ist ein ganz einfaches Beispiel, aber da bringen wir alle verschiedene Prägungen mit. Und wenn wir die Prägung mitbringen, uns schuldig zu fühlen, statt mit unserer auch Aggressionskraft in Verbindung zu kommen, und damit meine ich nicht, dass wir aggressiv handeln sollen, sondern dass wir diese Aggressionskraft einfach spüren und daraus eine Kraft ziehen, für uns selber mit Klarheit einzustehen. Also die Kraft in der Aggression ist ja auch eine Klarheit zum Beispiel. Wenn wir da wenig Zugang zu haben, dann reagieren wir mit Schuldgefühlen. Und da ist es, finde ich, auch oft, oder habe ich das erlebt, dass es häufig auch so ein Eye-Opener ist, auch in Gruppentherapien oder Ähnlichem, dass man realisiert, ich habe so eine Tendenz zur Schuld, mich schuldig zu fühlen. Und es gibt Menschen, die fühlen sich einfach nicht schuldig in diesen gleichen Situationen. Und das kann ein totaler Eye-Opener sein. Also spürt da auch mal rein. Und diese Tendenz zur Schuld kann eben auch biografische Gründe haben, wie zum Beispiel auch die Erfahrung, ne, mein eigenes darf nicht sein, was ich vorher noch beschrieben habe. Wenn ich mich ablöse, mache ich meinen Eltern wütend oder traurig. Ich darf nicht autonom sein. Also Autonomie hat ganz oft zu tun mit Schuldgefühl. Wenn man dafür bestraft wurde und jetzt auch indirekt bestraft wurde, kann auch durch Liebesentzug sein, wenn man das eigene gemacht hat. Manchmal sind es aber auch direkte Schuldvorwürfe. Zum Beispiel, dass die Eltern sagen, ja, durch dich habe ich meinen Job aufgehört und konnte jetzt nicht weiterarbeiten. Oder durch dich habe ich meine Figur verloren in der Schwangerschaft. Also, dass man auch direkte Schuldvorwürfe kommt, das kann auch sein. Also, es kann ganz komplexe Gründe haben. Ja. Was gibt es noch, Jessi?
Eine andere Ursache kann sein, dass vielleicht schon ganz früh eine Form von Gaslighting durchgeführt wurde. Weil auch das kann ja passieren, dass zum Beispiel Bezugspersonen einem ja die Gefühle absprechen, die Wahrnehmung absprechen, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht auch aus eigener psychischer Erkrankung oder so. Und dass ich dann gar nicht erlerne, dass ich mich auf mein eigenes Gefühl verlassen kann oder dass ich mich auf meine eigene Wahrnehmung verlassen kann, dass ich mich mit mir selber verbinden kann. Und je schwerer mir das fällt, umso schwerer fällt es mir natürlich auch zu merken, dass es gerade eine Beziehung, die mir nicht gut tut.
Ja, das finde ich auch ganz wichtig. Das kann manchmal auch zusammenhängen. Es passt zu den Themen, die du auch schon angesprochen hast, dass man, würde man psychodynamisch sagen, eine mangelnde Subjekt-Objekt-Differenzierung hat. Also dieses, wer bin ich und wer bist du und was ist meins? Das ist ja dieses, was ist meins, mein Gefühl, mein Raum und was ist deins, dein Gefühl, dein Raum, dass das gar nicht so gut vorhanden ist, dazwischen zu trennen. Das sind auch häufig Menschen, die gar nicht wissen, ob sie jetzt Lust auf Pizza haben oder Lust auf thailändisches Essen, weil die vielleicht eine Tendenz vom Partner schon wahrnehmen oder von der Partnerin und das direkt übernehmen und so eigentlich die Gefühle vom anderen übernehmen. Und dazu kann man auch früh kindlich eine Tendenz zu haben, wenn Eltern das so gelebt haben.
Mhm. Also quasi mit Rollenmodell. Und ich habe auch immer gesehen, dass zum Beispiel Papa immer die Meinung von Mama übernommen hat. Oder
Ich meinte jetzt eher, dass Eltern das Kind so als, das wird dann auch häufig gesagt, so als verlängerten Arm des eigenen Selbstes benutzt haben. Also Eltern haben eigentlich, sind mit dem Kind so verschmolzen. Und dass das dann dazu führen kann. Aber Rollenmodelle können sicherlich auch da reinwirken. Ne? Also wenn ich immer meinen Vater gesehen habe, der sich immer meiner Mutter untergeordnet hat und nie für die eigenen Grenzen eingestanden ist oder Eltern hatte, die sich nie gestritten haben, dann lerne ich ja auch das gar nicht. Also das stimmt auch total, was du sagst.
Das finde ich einen sehr guten Übergang zu dem Thema romantische Ideale, ungünstige romantische Ideale. Das ist nämlich ein Gedanke, der uns im Vorgespräch gekommen ist, dass ganz unabhängig von jeder einzelnen Person haben wir ja alle in unserer Jugend Filme geschaut, Musik gehört und da wurden schon ganz schön viele toxische Beziehungen vorgelebt und das sehr unkritisch. Und wenn man mal so ein bisschen auf Songtexte achtet oder mal so seine Lieblingsserien analysiert, da sind schon viele Sachen passiert, die eigentlich auch grenzüberschreitend waren. Wo vielleicht die Frau eigentlich kein Interesse am Mann hatte, aber der Mann hat eigentlich eine Art von Stalking zum Beispiel betrieben. Und das wird aber in der Sendung nicht so benannt, sondern am Ende ist es total toll und die kommen zusammen. Oder ja, dass wir einfach sowas gelernt haben wie Liebe bedeutet Leid. Ein Mann mit einer Depression braucht nur eine Frau, die ihn da rausliebt und rausholt und rettet. Also so diese ganze Rettergeschichte ist schon was, was romantisiert wird, finde ich, oder? Wie siehst du das?
Ja, ich finde auch, als wir darüber gesprochen haben im Vorgespräch, dachte ich so, das müssen wir unbedingt mit reinbringen, weil ich finde, das ist auch ganz, ganz wichtig, weil das nochmal so den breiteren Rahmen öffnet für auch die strukturellen Bedingungen unserer Gesellschaft, in der diese Beziehungen passieren. Und das sind ja auch Annahmen, die wir auch nicht nur in Partnerschaften haben, sondern manchmal auch. Und dann bringe ich hier auch wieder meine psychodynamische Perspektive auf die frühkindlichen Entwicklungserfahrungen ein. Das wird häufig auch von Eltern so gelebt. Also Eltern, die dann für die Kinder alles aufgeben und dann aber sagen, ja, und ich habe es aber aus Liebe gemacht. das war so schlimm für mich, nichts arbeiten zu können, aber aus Liebe für dich habe ich dieses Opfer gebracht, zum Beispiel. Und es ist nicht so ein, hey, ich hätte jetzt ein anderes Bedürfnis, aber es ist okay für mich, das zu machen, weil du mir wichtig bist und ich mache das gerne und aus freien Stücken und daran ist nichts geknüpft, sondern eher ein, ich habe so viel Leid aufgenommen aus Liebe für die Kinder oder so. Und damit kriegt man das ja auch schon vermittelt. Das finde ich auch ganz wichtig.
Okay, damit sind wir am Ende der ersten Folge, des ersten Teils zu toxischen Beziehungen. Und wir hoffen sehr, dass ihr, wenn das gerade euer Thema ist, euch ein bisschen verstanden gefühlt habt, euch wiedergefunden habt, vielleicht manche Dinge schon etwas besser einordnen oder für euch klären konntet oder wisst, worüber ihr nochmal weiter nachdenkt oder weiter forscht. Und in der zweiten Folge wird es dann ganz konkret um Möglichkeiten gehen, wenn ihr in einer solchen Beziehung seid aktuell, wenn ihr in einer solchen Beziehung wart und vielleicht erst kürzlich getrennt seid oder wenn ihr eine Tendenz bei euch bemerkt, dass ihr immer mal wieder solche Dynamiken hineinrutscht, dann wollen wir euch Handwerkszeug geben, was euch unterstützen kann in jeder von diesen einzelnen Phasen.
Ja, und wir hoffen, diese Folge hat euch schon ein bisschen Einsicht gebracht, weil häufig ist auch das Verständnis, in dieser Dynamik gelandet zu sein, schon ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Lasst es etwas sacken, tut euch vielleicht auch was Gutes jetzt nach dem Anhören.
Wenn euch diese Folge gefallen hat oder weitergeholfen hat, teilt diese Folge auch sehr gerne und schenkt uns eine Bewertung. Das ist total wichtig für uns, damit wir gefunden werden, damit diese wichtigen Inhalte auch einige Menschen erreichen können. Und das könnt ihr machen bei Spotify, bei Apple Podcasts. Ihr könnt uns auch abonnieren oder eine Mail schreiben an glücklichverkopft@outlook.de, glücklich mit UE. Und wir freuen uns total, von euch zu lesen.
Und wir sagen das jedes Mal, aber es macht wirklich einen Unterschied für euch. Deswegen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann bitte, bitte, bitte greift gleich doch jetzt zum Telefon und ja, lasst uns eine Bewertung da. Danke euch. Gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.